Herzlich willkommen bei der vierten Folge des Podcasts mit dem Namen Tatort Demenz. Mein Name ist Sabina Brücker und mein Gast ist Jean-Luc Moreau. Hallo Jean-Luc.
Hallo Sabina.
Letztes Mal haben wir ja über sinnstiftende Tätigkeiten gesprochen. Und ich möchte dich zu Beginn fragen, gibt es auch sinnstiftende Tätigkeiten für Menschen, die schwer an einer Demenz erkrankt sind?
Ja, also da gibt es ein Beispiel im Buch von Cameron Camp von einem Herrn, der nur noch im Bett lag und auch mit dem Sehen sehr eingeschränkt war. Und Camp hat dann mit der Tochter diskutiert und die Tochter hat ihm gesagt, also wissen Sie, für meinen Vater kann man sicher nichts mehr Sinnvolles finden. Und dann hat er gefragt, ja, was hat Ihr Vater denn gemacht? Und dann ist herausgekommen, er war Juwelier. Und dann haben sie weiter geforscht und es kam sogar heraus, dass es eine Sammlung von Fotografien gab, von Werken, die er hergestellt hatte. Und er hat sich dann diese Sammlung zeigen lassen und man hat eine, und damals musste man noch auf sehr komplizierte Art und Weise eine Projektionsmöglichkeit finden, diese Werke von dem Juwelier zu präsentieren. Und zwar so, dass er sah ja nur noch etwa auf 60 Zentimeter, sah er etwas und man hat das konstruiert, dass er im Bett liegend seine Werke sehen konnte. Und das Interessante war, wie man ihm das dann gezeigt hat, ist er aufgehellt und hat geschaut, hat sich gefreut, hat gelächelt und hat ganz offensichtlich Freude gehabt an dem, was er sieht. Also der Bezug zu seiner Biografie und eine relativ aufwendige Konstruktion haben es möglich gemacht, auch für diesen sehr, sehr stark von Demenz betroffenen Mann noch etwas zu finden. Und er ist übrigens nach dem Bericht von Camp wenige Wochen später dann schon gestorben. Also man hat kurz vor seinem Tod noch etwas gefunden, was für ihn sinnvoll war. Eine Erinnerung an seine alte Tätigkeit. Und heute hätten wir mit den Tablets Möglichkeiten, die zur Zeit, wie dieses Erlebnis passiert ist, die man gar nicht hatte. Also eigentlich, das wäre schon die erste Anregung, dass wir zum Beispiel unsere Tablets für so etwas verwenden können. Das heißt, man kann viel machen, auch wenn Leute schon schwer betroffen sind. Ein anderes Beispiel ist ja die Geschichte der Frau. Das war übrigens ähnlich, dass auch da die Tochter den Eindruck hatte, ja, mit meiner Mutter kann man nichts mehr machen. Das war das Beispiel, dass eine Frau eine Lähmung hatte. Sie war auf einer Seite, also hat einen Schlaganfall gehabt, auf einer Seite war sie gelähmt und mit der anderen Hand konnte sie nur zwei Finger, nämlich den Daumen und den Zeigefinger bewegen. Und dann sagt die Tochter, was soll ich meiner Mutter anbieten, wenn sie so behindert ist? Also sie hatte auch eine Demenz noch dazu. Und dann hat er auch wieder gefragt, ja, was ist das für eine Person? Und es ist herausgekommen, sie war eine Handarbeitslehrerin. Ah, und dann haben sie eine Tätigkeit entwickelt. Sie haben eine schlanke Glasflasche haben sie genommen, einen Trichter oben drauf gesetzt und farbigen Sand in verschiedenen Farben in Gefäßen gehabt. Und dann hat die Tochter zusammen mit ihrer Mutter diesen farbigen Sand eingefüllt in diese Flasche, sodass es verschiedene Schichten gab. Und das Ganze war dann eine sehr dekorative, farbige Flasche. Und das war eine Tätigkeit, die die Mutter mit einer Hand ausführen konnte. Und das geht noch weiter, nämlich die Flasche wurde dann nicht einfach irgendwo hingestellt, sondern die Mutter lebte in einer Institution, wo dann diese dekorative Flasche auf den Tisch gestellt wurde und es wurde gesagt, diese Tischdekoration hat diese Frau gemacht, das ist ihr Werk. Das heißt, es hat auch in der Gemeinschaft etwas an Wert wurde geschaffen. Also das sind gute Beispiele für sinnstiftende Tätigkeiten, obwohl jemand eben sehr schwer betroffen sein kann.
Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ich möchte dazu noch sagen, dass es wichtig ist, die Schwierigkeit anzupassen an die jeweilige Person.
Jawohl, ja. Selbstverständlich.
Also je nachdem vereinfachen oder erschweren. Mir fällt da die Geschichte mit den Tassen ein.
Mhm.
Soll ich die erzählen?
Ja.
Also diese Geschichte mit den Tassen geht so, dass ich im Altersheim verschiedene kleine Tässchen gebracht habe, so Espresso-Tässchen mit den Untertellern und die mussten die richtigen zuordnen. Die hatten verschiedene Farben, verschiedene Formen drauf und so. Und ich habe gemerkt, dass das für manche einfach zu schwierig ist. Zu schwierig, so viele Tassen zuzuordnen.
Ja.
Und dann musste ich vereinfachen und nur einige Tassen nehmen. Und
ja.
Das ist man sich manchmal einfach nicht bewusst. Etwas, was für uns kein Problem ist, dass man sich da wirklich bewusst ist, dass das teilweise eine unmögliche Arbeit ist.
Ja. Und man würde den falschen Schluss ziehen, sagen, oh, die können das nicht mehr. Und wenn man natürlich sieht, dass die Aufgabe zu kompliziert ist und wenn ich sie vereinfachen kann und sagen, ich versuche es mal mit 2 Tassen oder mit 3 Tassen und dann geht's.
Das ist wirklich wichtig. Man kann jemanden überstimulieren oder unterstimulieren.
Ja.
Also etwas kann zu viel sein oder zu wenig.
Ja.
Und was man ja auch beobachten kann bei Menschen mit Demenz, je nachdem kann es zu einer Apathie kommen.
Ja, es ist sogar die häufigste, sagen wir mal, Verhaltensauffälligkeit, die sich in Studien gezeigt hat. Also, dass die Leute eigentlich antriebslos da sitzen, keine Initiative haben. Zum Teil sogar, wenn man versucht, sie einzuladen, sagen sie, oh nein, ich mag nicht und so. Also die Apathie ist ein großes Problem. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass, also gerade in den Institutionen, zu wenig Angebote vorhanden sind oder eben nicht die richtigen Angebote. Die Apathie hat sich in Studien gezeigt, ist eigentlich die häufigste Verhaltensauffälligkeit von Menschen mit einer Demenz. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt bedingt durch den Hirnschaden oder ist es bedingt durch mangelndes Angebot an interessanten Tätigkeiten? Ich glaube, ich kann diese Frage nicht vollständig beantworten. Es ist wahrscheinlich eine Kombination von beidem. Also wir müssen berücksichtigen, dass die Leute in ihren Hirnstrukturen beeinträchtigt sind und dass sich das auch mit einer mangelnden Initiative zeigen kann. Aber trotzdem ist es eben wichtig, ihnen Angebote zu machen und Angebote, die sie wirklich auch interessieren.
Ja, da kommt mir diese Geschichte in den Sinn mit den Kindern.
Ja, Kinder, das ist überhaupt etwas, was, also, ja, Cameron Camp hat ein Beispiel, wie Kinder aufgefordert werden, in einer Institution von Menschen mit Demenz werden sie eingesetzt, also beziehungsweise, nein, eigentlich werden die, Die Bewohner des Altersheims werden eingesetzt, um den Kindern Montessori-inspirierte Tätigkeiten zu instruieren. Also das heißt, sie zeigen Montessori-Material. Das sind ganz verschiedene Materialien, die oft mit Serienbildung oder mit Versorgen von Gegenständen verbunden sind oder mit Alltagsaktivitäten, wie zum Beispiel Wäsche aufhängen oder so, oder Kleider knüpfen, also Knöpfe zumachen und so. Die Kinder werden durch die Altersheimbewohner werden sie instruiert, und das ist eben auch eine sinnvolle Tätigkeit. Aber Kinder haben eben eine große aktivierende Wirkung auf Menschen mit Demenz. Und ich weiß, ich habe einige Institutionen erlebt, die regelmäßig Kinderbesuche organisieren, und das ist immer ganz, ganz toll.
Das habe ich auch erlebt, und man sollte da eben Kinder auch mitnehmen, Enkel oder so, und nicht denken, ja, das tut den Kindern nicht gut, weil Kinder gehen eigentlich sehr natürlich damit um.
Absolut, absolut. Ja. Also ich habe das mit meiner Tochter auch erlebt. Ich habe sie mit ins Heim genommen, wenn ich da Besuche machen musste, und die Leute haben immer mit Freude auf sie reagiert.
Und sie hat auch...
Ja, sie war manchmal ein bisschen skeptisch. Also ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, dass sie einmal von meiner Mutter, die ja auch Demenz betroffen war, und ein Puzzle haben die da zusammen gemacht, und dann hat die Kleine, sie war damals etwa 3 Jahre alt und hat also cool gesagt, die Oma kann das nicht mehr. Also das war dann schon etwas krass.
Beeindruckend, ja, die Kleinen sind manchmal sehr super. Ja, von dieser Geschichte im Altersheim kommt mir noch in den Sinn, da war ein Herr, der hat dann erklärt, wie man das mit dem Schraubenzieher und die Schrauben und so.
Ja,
immer die. Und er hat früher sicher irgendwas Handwerkliches gemacht, und dann ist er richtig aufgeblüht.
Ja.
Und das ist ja auch toll, dann sind sie in ihrer Kompetenz und sie können den Kleinen wirklich etwas beibringen. Das
richtig.
Ist ja wirklich sehr toll für beide, oder?
Ja.
Da kommt mir noch diese Geschichte in den Sinn, diese Frau, die unterbeschäftigt war. Und was hat sie dann gemacht?
Ja, die Lola Montes. Das war die Lola Montes, die in der Zeit, wo die Pflegenden irgendwie beschäftigt waren und niemand sich um die Bewohnenden kümmerte, hat sie begonnen, sich auszuziehen. Und das war natürlich ein Skandal, das war lästig. Und man ist natürlich zuerst nicht draufgekommen, wieso sie das tut. Und dann hat man den Verdacht gehabt, es könnte mit der Unterbeschäftigung zu tun haben. Und dann haben sie auch geschaut, ja, was war diese Frau, was hat sie in ihrem Leben gemacht? Sie war Schneiderin, und dann hat Kemp vorgeschlagen, eine Handtasche zu beschaffen und drin immer jeweils 2 Muster von Stoffen, von der gleichen Art von Stoffen. Und sie wurde dann aufgefordert, und man hat mit ihr die Tätigkeit gemacht, die zueinander gehörenden Stoffformen zu finden. Und weil sie als Schneiderin ja sehr empfindlich war auf diese Tastgefühle, hat sie das sehr gut gekonnt. Das war eine Tätigkeit, und mit der Zeit hat sie gelernt, sich damit zu beschäftigen, und musste sich nicht mehr ausziehen.
Ja, und manchmal reicht es auch nur, diese Tasche zu geben.
Ja.
Und dann beschäftigen, also schauen sie nach, was alles drin ist, packen es wieder ein.
Ja.
Manchmal kann es ja auch sein, dass zu viel Lärm herrscht, zu viel Stimulierung von der Umgebung, Reize und in dem Sinn einfach Lärm. Und da gibt es diese Geschichte von dem Angehörigen, der erzählt hat, er hätte extra viele Angehörige, Familienmitglieder eingeladen.
Ja. Ja, und dann hat der Betroffene hat eben sich gar nicht gefreut, sondern hat sich sofort in sein Zimmer zurückgezogen und wollte überhaupt niemand mehr sehen. Und da war es ganz klar, dass diese Horde von Angehörigen, die jetzt da plötzlich zu ihm kamen, das war viel zu viel. Und dann haben sie so organisiert, dass die Leute immer nur einzeln oder zu zweit zu ihm gekommen sind. Und dann war es überhaupt kein Problem und er hat sich gefreut. Also man muss die Stimulierung dosieren. Und mich schockiert es, wenn ich in gewisse Institutionen komme, wo der Fernseher läuft, wo das Radio läuft, vielleicht eben so ein populärer Sender, der vor allem für die Jungen läuft, das ist einfach nicht richtig. Und das kann sehr wohl machen, dass die Leute dann aufgeregt und sich ärgern und nervös werden.
Das ist das andere, wenn Leute nervös werden und dann kann es passieren, dass sie sogar anfangen zu schlagen.
Also aus meiner Erfahrung, ich denke, es ist vor allem, das Schlagen kommt eigentlich größtenteils bei Pflegehandlungen. Also solange man die Leute in Ruhe lässt, sind sie friedlich, sind sie zufrieden, sind sie vielleicht apathisch, antriebslos, aber zumindest sind sie nicht aufgeregt. Aber sobald man zu ihnen kommt, zum Beispiel wenn es darum geht, aufs Klo zu gehen oder wenn irgendwie Kleider ausgezogen werden müssen, dann beginnt der Widerstand. Und da muss man sich fragen, da kommt der Widerstand und zwar auch in Form zum Beispiel von Dreinschlagen, von an den Haaren reißen, mit den Füßen treten. Also das ist eigentlich relativ typisch. Und was ist dahinter, hinter diesem Verhalten? Es ist wahrscheinlich einerseits das Nichtverstehen der Situation. Gerade beim Klogang kann es sein, dass die Leute das missverstehen, als ein Übergriff, als ein sexueller Übergriff. Ich meine, stell dir mal vor, jemand käme und sagte mir, Sie müssen jetzt aufs Klo und macht mir den Gurt auf und ich verstehe das mit dem Klo, verstehe ich überhaupt nicht. Und jetzt macht mir da eine Frau den Gurt auf und ich habe den Eindruck, die macht einen sexuellen Angriff auf mich und ich will das nicht und dann beginne ich zu schlagen oder zu treten, weil ich mich nicht anders wehren kann.
Und manchmal sind das dann noch Leute, die sie nicht kennen, die kommen, eine genau. Vertretung, wenn jemand krank ist.
Oder genau, so. Es kann sein, dass meine Vergesslichkeit so groß ist, dass ich die Person nicht mehr erkenne oder sie als jemand anderes anschaue. Also das heißt, es gibt ganz viele, es ist ganz typisch, dass bei Pflegehandlungen sehr viel Widerstand auftreten kann. Das ist sehr typisch. Und eine Lösung, die es gibt, also Camp hat ein sehr schönes Beispiel da im Buch, das war die Frau, die genau beim Toilettengang hat sie Widerstand gemacht. Und zwar Widerstand auch im Sinn, die Pflegenden an den Haaren gerissen. Dann hat man Folgendes gemacht. Die hat immer sehr gern eine Puppe mit sich getragen. Also es gibt so Demenzpuppen. Das war so eine schöne, schwere Puppe. Und die hat sie gern mit sich herumgetragen. Dann hat man gesagt, geben wir ihr eine zweite in die andere Hand. Dann muss sie beide halten. Und man hat ihr das auch mit dem Auftrag gegeben, dafür zu sorgen, dass die jetzt gut betreut sind, also dass sie sie in den Händen behalten muss. Und damit hat man erreicht, sie konnte nicht mehr an den Haaren der Pflegenden reißen, sondern sie hatte eine Aufgabe, sie musste es halten. Und dann ist man mit ihr ins Klo gegangen. Interessanterweise war das nie ein Problem, wenn sie dann auf dem Klo war, sondern der Widerstand war immer vorher. Sie sind auf jeden Fall aufs Klo gegangen und mit der Zeit hat sie gewusst, wenn sie eine zweite Puppe in die Hand bekommt, dann ist es Zeit für den Klo, für den Klogang, und es funktionierte. Das heißt, man hat mit ihr auch eine Gewohnheit eingeübt. Mhm. Also das war eine Form von unbewusstem Lernen, die sie da gemacht hat. Und das ist eben etwas in die Hand geben, ist eine Strategie, die Cameron Camp sehr oft einsetzt. Und das ist wirklich eine gute Lösung. Das muss man individualisieren, was man der Person in die Hand gibt. Und man muss ihr auch den Auftrag geben, gut dafür zu sorgen, dass das dort bleibt. Aber damit kann man zum Beispiel oft verhindern, dass jetzt gerissen oder auch geschlagen wird. Eine gute Strategie.
Also bei Pflegehandlungen wird manchmal eben so reagiert, also dass geschlagen wird, aus Überforderung und aus Unverständnis, was jetzt da überhaupt passiert.
Ja, ja.
Aber es kann auch sein, dass auch so eine Überreizung dazu führt, dass jemand sich nicht anders zu helfen weiß, als zu schlagen.
Ja.
Also wenn zum Beispiel eine andere Person zu laut ist.
Ja, das sind natürlich, das sind Situationen, die gerade in den spezialisierten Demenzheimen ja leider immer wieder auftreten, dass zum Beispiel aus irgendeinem Grund jemand ruft, hallo, hallo, und sie werden dann oft, diese Schreienden werden oft Opfer von Aggressionen der übrigen Bewohnenden, die sich aufregen, jetzt hört doch endlich mal auf, sonst haue ich dir eine runter. Also das sind Sachen, die ich wirklich so erlebt habe. Und da ist natürlich die Intervention nicht bei den drohenden Bewohnern, sondern bei der lauten Person. Da muss man halt auch wieder versuchen herauszufinden, wieso ruft sie. Ist es ein unbefriedigtes Bedürfnis, das ich irgendwie befriedigen muss? Was kann ich machen? Ich muss vielleicht auch die Person wegführen zu einer anderen Aktivität. Also das sind ganz schwierige Situationen, ja.
Ein weiteres Verhalten ist ja das Herumirren, also das Wandern.
Ja, das macht mich immer unglücklich, wenn ich höre, dass das Herumirren, das Wandern ist ein Problem. Da muss ich ja sagen, eigentlich ist es ja verrückt, nicht? Eigentlich ist das eine erhaltene Fähigkeit. Die Person kann noch gehen, aber wir können mit dieser Fähigkeit nichts mehr anfangen, weil wir sagen dann, ja, die Person läuft weg, sie bringt sich in Gefahr und so. Ah. Also eigentlich müssten wir dafür sorgen, dass die Person in Freiheit ihren Bewegungsdrang ausüben könnte. Also das ist in spezialisierten Institutionen würde das bedeuten, dass die mindestens eine gute einen guten Außenbereich haben, wo die Menschen ihren Bewegungsdrang ausleben können und ohne in Gefahr zu kommen. Ein anderes Problem ist, wenn jetzt Menschen noch nicht in einer Institution sind, aber die Angehörigen immer das Gefühl haben, ja, ich darf ihn nicht rauslassen, der verliert den Weg, der kommt nicht mehr zurück, der bringt sich in Gefahr. Also auch da, ja, vielleicht könnte das passieren, aber manchmal ist man zu vorsichtig und verhindert oder hindert die Menschen daran, ihre Fähigkeit auszuleben, nämlich zu gehen. Ich weiß von einer Person, die konnte wirklich rausgehen. Sie ist durch den Wald gegangen, hat den Wald umrundet und kam dann wieder zurück zur Institution. Also man muss auch etwas wagen können. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass selbst Menschen mit mit doch erheblicher Demenz doch vorsichtig sind, wenn es zum Beispiel darum geht, über die Straße zu gehen oder so. Also das ist nicht in jedem Fall gegeben, aber ich denke, wenn man zu vorsichtig ist, dann schränkt man die Menschen so ein, dass sie dann wirklich auch zum Teil aggressiv oder unbeherrscht reagieren.
Und heute gibt es ja auch noch Mittel, technische Mittel.
Ja, natürlich, klar. Also es gibt die GPS-Chips. Man kann heutzutage auf dem Handy genau sehen, wo befindet sich jetzt im Moment die Person und könnte sie dann entsprechend auch holen gehen. Also ich kann da nicht verallgemeinern.
Nein, da muss man auch wieder individuell schauen.
Ja, genau.
Aber eben manchmal kann man auch die Umwelt so gestalten, dass die Personen mit Demenz möglichst nicht dauernd mit ihren Defiziten konfrontiert werden.
Ja, also Einsetzen von Signalen, die den Menschen wieder zeigen, so und so ist die Situation. Ja, da fällt mir die Geschichte ein von dem Mann, der mit seiner Frau gefrühstückt hatte und sie hat das alles weggeräumt und so. Und dann sagt der Mann, ja, wann essen wir denn, wann frühstücken wir? Und dann sagt sie zu ihm, ja, wir haben doch schon gerade gefrühstückt. Und dann sagt er, ja, du willst mir nichts mehr zu essen geben, wieso hast du mich nicht mehr gern? Und dann war die Lösung, die auch Cameron Camp vorgeschlagen hat, lassen Sie doch einfach das dreckige Geschirr nach dem Frühstück, lassen Sie es einfach auf dem Tisch stehen. Und wenn er dann fragt, ja, wann gibt es zu essen? Dann sagt er, schau mal, wir haben doch schon gegessen. Ah ja, und das wäre das Signal, wir haben schon gegessen. Und so haben sie dann das organisiert. Er hat dann mit ihr am Abend das Geschirr, dann ihr geholfen, das Geschirr wegzuräumen, beziehungsweise abzuwaschen und vielleicht abtrocknen. Also man hat das dreckige Geschirr als Signal, wir haben schon gegessen, gebraucht.
Mit der Zeit wird das auch eine Gewohnheit.
Genau, ja.
Und es gab diesen Mann, der in die falsche Dusche ging. Er wollte einfach in diese Dusche, wo er eigentlich nicht, das war eigentlich nicht seine Dusche.
Ja.
Und dann wurde ein Schild installiert, Dusche außer Betrieb.
Ja, also solange jemand lesen kann, kann man zum Beispiel solche Signale verwenden, um zu signalisieren, das ist jetzt außer Betrieb. Man hätte zum Beispiel auch die Dusche schlicht und weg das Wasser abstellen können, dass er sie gar nicht mehr brauchen kann. Das wäre eine andere Möglichkeit gewesen. Das Signal ist dann, es ist gar kein Wasser da.
Ja.
Eine andere Situation war ja diese Gruppe von Bewohnenden, die im Garten versuchten, in den Nachbargarten rüberzusteigen. Und dann hat man einfach ein Schild hingetan, Vorsicht, bissiger Hund. Es war zwar gar kein Hund dort, aber das Signal war, hier dürft ihr besser nicht über den Zaun steigen. Solange die Leute lesen können, kann das funktionieren.
Ja, es ist halt eine Täuschung, es ist nicht ganz, ja, es ist nicht ganz Wahrheit.
Ja,
eben,
das ist natürlich eine ganz komplizierte Diskussion mit dem, darf man Menschen täuschen?
Ja.
Darf man etwas vormachen? Ja.
Also ein bisschen schummeln ist jetzt in diesem Fall, finde ich, jetzt nicht so, nicht eine schlimme Täuschung.
Nein, die Absicht ist ja auch eine, ja.
Gute. Ich habe einige Klientinnen erlebt, die Dinge sammelten und in ihrem Zimmer horteten. Wie kann man damit umgehen?
Also eine Lösungsmöglichkeit zeigt Camp im Buch auf. Das war eine Dame, die Gewohnheit angenommen hatte, Klopapier in die Bluse zu stopfen und immer zu sammeln. Und das hat auch Konflikte gegeben mit den Mitbewohnenden, weil die den Eindruck hatten, die stiehlt das Klopapier. Also es gab da auch Druck. Und da war man dann, hat man gesucht, was gibt es da für eine Lösung. Und sie haben dann die Lösung entwickelt, statt sie davon abzuhalten, das Klopapier zu sammeln, hat man ihr einen eigenen Stapel von Klopapier hingestellt, mehrere Klopapierrollen, und die waren angeschrieben mit ihrem Namen Maria. Die Maria konnte noch lesen, sie hat das gesehen, und man hat nicht nur das gemacht, man hat ihr auch eine schöne Tasche hingestellt, die auch mit ihrem Namen angeschrieben war, und man hat mit ihr abgemacht, wenn sie Klopapier wollen, dann tun sie das in ihre Tasche und dann können sie das damit wegtragen. Und da hat sie sich dran gewöhnt und das übrige Klopapier wurde dann in Ruhe gelassen. Also es ist wieder ein Beispiel für die Tai-Chi-Technik. Statt dass man versucht hat, sie davon abzuhalten, das Symptom zu haben, nämlich Klopapier sammeln, hat man sie drin bestärkt. Quasi man hat ihren Wunsch nach Klopapier umgeleitet in eine sinnvolle Tätigkeit.
Ja, und die Tasche hat dazu geführt, dass die anderen Bewohnenden sie nicht angegriffen haben, sondern es war dann so korrekt, genau. Tasche und dann noch der Name.
Es war sozusagen ihre Aufgabe, Klopapier da hineinzugeben. Natürlich sind dann hinterher die Pflegenden gegangen und haben dann die Klopapierrollen wieder an den Ort hingestellt. Das ist klar, das ist auch wieder so eine kleine Täuschungsmanöver, könnte man sagen. Aber ich denke, es ist ja immer innerhalb des Erlebens der Person, stimmt das überein mit ihrer Realität.
Ja, es muss irgendwie stimmig sein für sie.
Ja.
Und es ist auch wichtig, dass die Pflegenden nicht aus ihrem Ärger, weil das immer auch zusätzliche Arbeit bedeutet, wieder irgendetwas aufzuräumen, je nachdem, dass sie nicht dann unbedacht Dinge sagen, ja, warum tun sie das und das ist nicht gut, ja. Das nicht bewerten, ja. Das ist auch noch wichtig.
Ja. Also sicher nicht das Symptom bewerten, aber auch nicht versuchen, das Symptom zu bekämpfen, sondern es umleiten.
Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz. Vielen Dank, Jean-Luc.
Herzlichen Dank dir auch, Sabine.
Und wir hören uns das nächste Mal. Und das nächste Mal ist für diese Podcast-Serie das letzte Mal.